Wir hören den Bibeltext für heute aus dem 1. Samuel, Kapitel 17, Verse 38 bis 54. Saul legte David seine Rüstung an, setzte ihm einen ehernen Helm auf den Kopf und legte ihm einen Panzer an. David gürtete sein Schwert über seine Rüstung und fing an zu gehen, denn er hatte es nie versucht. Da sagte David zu Saul: Ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es ab, nahm seinen Stab in die Hand, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie zum Hirtengerät, das er hatte, in die Hirtentasche, nahm die Schleuder in die Hand und ging auf den Philister zu. Der Philister ging auch einher und kam David immer näher, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn. Denn er war ein Junge, bräunlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sagte zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott. Und der Philister sagte zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Feld geben. David sagte zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du verhöhnt hast. Am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, damit ich dich erschlage und deinen Kopf von dir nehme und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel gebe und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott hat und damit diese ganze Gemeinde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert noch Speer hilft. Denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David nahte, eilte David und lief auf das Heer zu, dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Gesicht. So überwand David den Philister mit der Schleuder und dem Stein und schlug ihn und tötete ihn. Weil David kein Schwert in der Hand hatte, lief er und trat zu dem Philister, nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf damit ab. Als die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie. Und die Männer Israels und Judas machten sich auf, erhoben das Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man ins Tal kommt und bis an die Tore Ekrons. Und die Philister fielen und lagen erschlagen auf dem Weg von Shaharaim bis zum Gad und Ekron. Und die Kinder Israel kehrten um von der Verfolgung der Philister und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen legte er in sein Zelt. Worte des lebendigen Gottes.
Eine Stelle, die es in sich hat, also lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du bist der Gott, der durch sein Wort spricht. Es sind tatsächlich Worte des lebendigen Gottes und wir bitten dich, dass wir sie nun so hören und verstehen, dass dein veränderndes Leben auch uns erneuert, unser Denken verändert, unser Fühlen und Wollen verändert, damit auch unser Handeln so dem entspricht, wie dein Plan, wie du dir deinen Plan vorstellst. In Jesu Namen. Amen. Ja, damit Gemeinden geeint nach vorne schreiten können, braucht es eine bestimmte Perspektive, denke ich, eine Einheit, die uns hilft, zu wissen, was Gott von uns will und wie wir es in Einheit auch anstreben können. Diese Perspektive könnte man eine gottzentrierte Perspektive nennen. Und das hat letzte Woche schon begonnen mit Davids ganz anderer Perspektive auf diesen Konflikt, vor dem sich Israel gestellt sieht. Letzte Woche hatte ich das Evangelium von David genannt. David entpuppt sich dort als der einzigartige Retter von Gottes Volk. Gott hat ihn als König über sein Volk designiert, auserwählt, um den unbesiegbaren Goliath zu besiegen. Saul ist zwar schon verworfen, Saul ist aber immer noch formal König, deshalb designiert. Aber schon hier tritt David als Gottes König, als Retter nach Gottes Herzen, befähigt durch Gottes Geist auf. Und befähigt durch Gottes Geist mit Gottes Herzen hat Gott diese besondere Perspektive, diese gottzentrierte Perspektive auf Goliath. David hat erkannt, dass Goliath aus menschlicher Perspektive und menschlichen Möglichkeiten zwar unbesiegbar erscheint und tatsächlich auch ist. Er hat die letzte militärische Hardware, aber eben nicht aus Gottes Perspektive und mit Gottes Möglichkeiten. Aber David hat noch etwas anderes erkannt und das wird im zweiten Teil noch viel deutlicher. Er hat erkannt, dass Goliath gar nicht das eigentliche Problem für Israel darstellt, sondern dass Israel es eben an dieser gottzentrierten Perspektive fehlt. Und dass Gottes Name genau deshalb verhöhnt wird, weil Israel es an dieser gottzentrierten Perspektive fehlt. Wie steht es mit uns? Haben wir als Gemeinde eine gottzentrierte Perspektive? Nun, genau die steht heute im Mittelpunkt. Wir sehen hier, wenn wir uns den Text selbst kurz anschauen, schon, dass der Kampf selbst gar nicht im Mittelpunkt steht. Vielleicht ist euch aufgefallen, wie wenig Raum ab Vers 48 hier der eigentliche Kampf einnimmt. Wir lesen hier, David eilt auf den Philister zu, er nimmt einen Stein aus seiner Tasche, schleudert ihn, trifft Goliath genau ins Schwarze an der Stirn. Goliath fällt vornüber auf sein Gesicht und das war's. Abgesehen von den blutigen Details, die noch dazwischen zu finden sind. Also der Sieg ist von vornherein ausgemachte Sache, wie wir das ja auch gar nicht anders erwartet hätten. Und wie ja auch David davor schon mit unumstößlicher Gewissheit angekündigt hat. Einer Gewissheit, die uns vielleicht fragen lässt, wie sich David denn eigentlich so sicher sein kann, dass Gott ihm den Sieg schenken wird. Nun, das Entscheidende, wie wir diese Stelle lesen und verstehen sollten, das finden wir in den Versen 45 bis 47. Denn dort erklärt David, warum er siegen wird, wie sein Sieg aussehen wird und was sein Sieg bewirken wird. Und den Großteil dieser Antworten finden wir, wie gesagt, in dieser Kampfansage an Goliath. Zu einer kommen wir dann später noch. Also schauen wir uns das der Reihe nach an. Und nur als Vorwarnung, wir werden heute ein bisschen im Neuen Testament rumblättern müssen, damit wir auch verstehen, wie wir das auf uns beziehen. Also lasst eure Bibeln offen, seid bereit zum Blättern. Also, erster Punkt, warum David siegen wird. Lesen wir dazu nochmal die Verse 45 und 46. David sagte zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, das heißt der Herr der Heerscharen, das ist der Kampfname, der Kriegsname Gottes. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du verhöhnt hast. Am heutigen Tag werde ich der Herr in meine Hand ausliefern, damit ich dich erschlage und deinen Kopf von dir nehme und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel gebe und dem Wild auf der Erde. Wow, Davids Worte haben es gleich in mehrfacher Weise in sich. Wenigstens was die blutrünstigen Einzelheiten angeht, hat David sich schon vor dem Kampf als ebenbürtiger Gegner von Goliath erwiesen. Ja? Aber während Goliath David einfach nur im Namen seines Gottes verflucht, und der Rest ist dann Psychologie und Einschüchterung, finden wir bei ihm nicht viel mehr. Im Kern sagt Goliath, ich werde dich besiegen, weil ich der Stärkere mit der besseren Ausrüstung bin. Auch wenn er seinen Gott hier nennt und David bei dem Namen verflucht, dann ist dieser Kampf für Goliath eine rein materielle Angelegenheit. Und das ist natürlich verständlich. Das ist verständlich, wenn man den lebendigen Gott Israels nie kennengelernt hat. Dann sieht man diesen Kampf aus der materiellen Perspektive. Davids Perspektive geht viel tiefer. Er hat erkannt, dass Goliath mit seinem Spotten über nicht irgendein Heer, sondern das Heer des lebendigen Gottes auch diesen Gott selbst verhöhnt hat. Und das ist keine kleine Angelegenheit, weder für David noch für Goliath. Goliath hat sich mit Gott selbst angelegt. David erklärt Goliath deshalb, du hast den Zorn meines Gottes über dich heraufbeschworen. Und damit hast du dein eigenes Todesurteil unterschrieben. Und Gott wird dich in meine Hand geben, weil ich beauftragt bin von diesem zornigen Gott. Ich komme im Namen des Herrn Zebaoth. David zieht stellvertretend für Gott in den Krieg. Wir sehen hier also zwei Gründe, warum David Goliath besiegen wird. Erstens, Goliath hat Gott verhöhnt. Zweitens, David ist von Gott beauftragt. Und ich denke, das ist wichtig zu verstehen, dieser Zusammenhang, wenn man über die Gewissheit staunt, mit der David hier trotz seiner Schwachheit und Unterlegenheit gegen Goliath auftritt. Wenn er sich seiner Beauftragung von Gott nicht sicher wäre, wie könnte er sich dann seines Sieges sicher sein? Und das gilt natürlich nicht nur für David, sondern für jeden Menschen. Nur wenn ich weiß, wozu Gott mich berufen hat, weiß ich auch, dass Gott mir das Gelingen dazu schenken wird. Und bei David kommt hier natürlich auch noch dazu, dass David vom Heiligen Geist in diesen Kampf getrieben und auch zum Sieg befähigt wird. Und das ist auch für ihn eine außergewöhnliche Sache, die auch den Grund darstellt, warum das hier überhaupt beschrieben wird. Das kann man nicht einfach auf jeden Lebensumstand von uns heute übertragen. Nein, hier ist ein einzigartiger Moment, in dem ein einzigartiger König einen einzigartigen Feind besiegt. Und genau darauf treibt der Heilige Geist David zu. Ich denke, auch ohne diese direkte Berufung ist, denke ich, von entscheidender Bedeutung zu erkennen, was David zum Handeln treibt. Und wie wir schon im letzten Abschnitt gesehen haben, ist es seine Sorge, dass Gottes Name verhöhnt wurde. Es geht ihm um Gottes Ehre, die durch den Schmutz gezogen wird. Und daran zeigt sich Gottes Geist in ihm und das Herz, das für Gott schlägt, das, was ihn zum König qualifiziert. Aber ich denke, auch für uns ist das der erste Schritt zu einer gottzentrierten Perspektive für unsere Gemeinde oder auch individuell. Nämlich, dass auch wir Gottes Ehre, Gottes Namen an erste Stelle stellen und unser ganzes Handeln davon ableiten. Eine gottzentrierte Perspektive bedeutet, dass wir noch bevor sich unser Blick auf das richtet, was ich mir wünsche, was mir ein schöneres, ein angenehmeres Leben verheißen würde. Ja, bevor ich den Blick auf das richte, was mich im Leben voranbringen könnte. Dass ich davor frage, wie wird Gott verherrlicht? Wie steht es um Gottes Ruf und was bin ich bereit, dafür zu tun. Das ist der Anfang einer gottzentrierten Perspektive. Und daran zeigt sich, dass wir mit demselben Geist ausgestattet sind wie David und dass dasselbe Herz für Gott in uns schlägt, wie in David und natürlich später in Jesus. Warum wird David den Sieg erringen? Weil er beauftragt ist, weil Gottes Name auf dem Spiel steht und weil Gott ihn beauftragt hat. Die nächste Frage lautet, wie David den Sieg erringen wird. Wie wird David den Sieg erringen? Wie schon erwähnt, besteht das eigentliche Problem darin, dass Israel eine gottzentrierte Perspektive fehlt. Sie sind von Entsetzen, von Furcht erfüllt, haben wir im ersten Abschnitt gelesen. Und genau das bestimmt das Wie von Davids Sieg. Wir lesen in Vers 45, ja, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Nach allen menschlichen Maßstäben bist du das Entsetzen in Person. Oder, wie wir gesehen haben, der Tod in Person. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Also wenn, stellt euch vor, wir können uns ja ein anderes Wie vorstellen. Ja? Stellt euch vor, David käme hier mit Panzer, mit Drohne, mit Luftabwehr gegen Goliath. Letzte Hightech. Oder mit Lichtschwert. Oder was weiß ich. Wird das eine gottzentrierte Perspektive ermutigen? Das Gegenteil, oder? Nein, das entscheidende Merkmal von David muss letztlich sein, dass David nicht mit Speer und Wurfspieß kommt, sondern dass er Goliath in jedem Aspekt unterlegen ist. Indem David sich quasi dem sicheren Tod preisgibt, dadurch kann Gott seine souveräne Macht erweisen. David muss also bewusst in Schwachheit siegen. Und indem Israel auf diesen unwahrscheinlichsten aller Siege blickt, eröffnet sich für sie eine gottzentrierte Perspektive, indem sie fragen, wer hätte das für möglich gehalten? Wie war das möglich? David muss auch in Schwachheit siegen, damit Gottes Name geehrt wird. Denn wenn der Sieg ihm zugeschrieben würde, dann wären es immer noch Menschen, die geehrt werden. Nein, David muss sogar die Verachtung Goliaths über sich ergehen lassen, denn sein eigener Name spielt an dieser Stelle nicht die entscheidende Rolle. Er weiß, wenn ich Gott ehre, wird er mich ehren. Und wenn ich dafür Verachtung auf meinen Namen ziehe, umso besser. Und natürlich erkennen wir darin unheimlich viel von Jesus' Sieg am Kreuz wieder, oder? Noch mehr als David gibt Jesus sich in Schwachheit dem Tod preis, damit Gott seine souveräne Macht unter Beweis stellen kann und sein Name geehrt wird, geht Jesus den Schritt, den David nie gehen musste. Seine Schwachheit ist ultimativ. Er stirbt. Dazu gleich mehr. Aber zuerst schauen wir uns die dritte Frage an. Was bewirkt Davids Sieg? Was bewirkt Davids Sieg? Und das eigentliche Problem darin besteht, dass Israel eine gottzentrierte Perspektive fehlt, dann ist auch das Ziel des Kampfes damit schon definiert. Zumindest teilweise. Denn am Ende von Vers 46 wird deutlich, dass es um mehr geht als nur Israels Perspektive. Dort sehen wir, schaut euch an, Vers 46 am Ende, dort heißt es, alle Welt, nicht nur Israel, alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und mit einem Gott ist natürlich nicht gemeint, dass Israel einfach einen Gott unter vielen hat. David ist sich völlig bewusst, dass der Gott Israels nicht ein Gott ist, sondern der Gott, der die Welt erschaffen hat. Also wir sollten das hier nicht missverstehen. Davids Sieg in Schwachheit soll die Welt auf den wahren Gott hinweisen. Das heißt, dieser Sieg hat gewissermaßen einen missionarischen Charakter. Gott offenbart sich darin. Dieser Kampf soll die Welt aufmerken lassen. Menschen sollen ihr Augenmerk auf Israel richten, weil dort der wahre Gott zu finden ist. Dort hat sich der wahre Gott zu erkennen gegeben. Das heißt, wer auf der Suche nach Gott ist, damals, der kann in diesem Kampf Orientierung gewinnen und ja, sogar eine gottzentrierte Perspektive. Und ich denke, das bringt uns zum Kernsatz heute, wie wir diese Stelle verstehen wollen. Im Sieg Davids über Goliath gibt sich Gott der Welt und seinem Volk als einzig wahrer Gott zu erkennen. Und er erreicht das nicht trotz Schwachheit, sondern gerade in ihr und durch sie. Ja, erst durch Davids Schwachheit und Unterlegenheit bekommt dieser Kampf seine Qualität als Offenbarung Gottes für die Welt. Gott macht das Unmögliche möglich und darin erweist er sich als lebendiger Gott, den jeder Mensch ernst nehmen muss. Das ist eine Warnung an alle, die wie Goliath diesen Gott verhöhnen. Es wird einen Tag geben, an dem Gott ein Urteil sprechen wird. Es ist auch ein Aufruf an alle Welt, dass alle diesen Gott ehren. Aber es ist auch eine Einladung, dass man diesen Gott kennenlernen darf. Persönlich kennenlernen darf. Dass man sich die Frage stellt, könnte der Gott Davids vielleicht auch mein Gott sein? Könnte mit diesem Gott auch meine Schwachheit zu meiner größten Stärke werden? Wie Gott in der Bibel ja auch verheißt, im 2. Korinther, Brief 12, Vers 9, dort sagt er, meine Kraft ist wo mächtig? In den Schwachen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das reißt den Apostel Paulus zu der bemerkenswerten Aussage hin. Darum will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist die gottzentrierte Perspektive. Manchmal können auch wir unsere eigene Schwachheit, unsere begrenzten Mittel verachten, unsere Unvollkommenheit, unsere Unfertigkeit, unsere endlichen Ressourcen. Wir blicken auf uns herab und können uns verachten. Eine gottzentrierte Perspektive zeigt uns, dass gerade in der Schwachheit unheimlich viel Potenzial steckt. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was Paulus hier äußert, ist natürlich nicht seine Reflexion über David, sondern darüber, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Denn genau dasselbe Potenzial steckt ja auch im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Für Jesus ist es der Moment ultimativer Schwachheit. Jesus verzichtet nicht nur auf Rüstung und Waffen, sondern in Schwachheit gibt er dort sein eigenes Leben hin. Verwundbarer als am Kreuz kann man sich einen Menschen nicht vorstellen. Der Tod ist die ultimative Schwachheit. Aber genau dort offenbart Gott seine Macht. Deutlicher, unmissverständlicher als irgendwo sonst. Gott macht Jesu Tod rückgängig. Warum? Damit alle Welt erkennt, dass Israels Gott, dass Jesu Gott der wahre Gott ist. Wer auf der Suche nach Gott ist, der findet ihn in der ultimativen Schwachheit von Jesus am Kreuz. Aber der Weg für die Suchenden ist nicht direkt zum Kreuz, sondern der geschieht über Jesu Nachfolger. Jesus sagt ganz klar, dass ihm nachzufolgen bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben, wie Jesus, um meinetwillen verliert, der wird es retten. Und er warnt davor, dass wir Jesus und seine Lehre von der Schwachheit verachten. Denn Vers 26 in Lukas 9 ist das, geht es weiter. Dort heißt es, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel kommen wird. Unsere Schwachheit ist notwendig. Nicht, weil Gott uns schwach sehen will, sondern damit die Welt den lebendigen Gott in unserer Schwachheit kennenlernen kann. Also lasst uns unsere Schwachheit nicht verachten, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und dann bin ich auf Mission in dieser Welt. David konnte mutig seine Unterlegenheit bekennen, weil er wusste, dass Gott in seiner Schwachheit wirkt. Jesus konnte dem Tod ins Auge blicken. All das ermöglicht eine gottzentrierte Perspektive. Und zu ihr gehört auch noch ein zweiter Punkt, was Davids Sieg bewirkt, nämlich die ganze Gemeinde soll darin Gottes Allmacht erkennen und ihr vertrauen. Nicht nur die ganze Welt dort draußen, die Gott noch nicht kennt, sondern die ganze Gemeinde. Vers 47, dort heißt es, damit diese ganze Gemeinde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert noch Speer hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Es ist auffällig, dass David hier das Wort Gemeinde verwendet. Ihr habt das gesehen in Vers 47, damit diese ganze Gemeinde erkennt. Das wird auch an anderer Stelle für Versammlungen und sogar für versammelte Heere verwendet. Aber es gehört, denke ich, zum Offenbarungscharakter dieses Moments, dass Israel um diesen Sieg versammelt ist. Das ist ganz ähnlich, wie auch wir heute versammelt sind um Jesu Kreuz und Auferstehung. Wir wollen uns nie davon wegbewegen. Die ganze Gemeinde soll erkennen, durch den Blick auf diesen Sieg, wie Gott wirkt. Und das Entscheidende hier ist, dass der Herr eben nicht durch Schwert noch schwer hilft, sondern oft hinter den Kulissen. Hier heißt es, der Krieg ist des Herrn. Das heißt, die Versammelten sollen sich nicht länger von den letzten Hightech-Waffen der Philister Angst einjagen lassen. Oder auf uns heute bezogen, die vielleicht die Argumente, die in dieser Welt auch dem christlichen Glauben widersprechen. Den machtvollen Einrichtungen, die sich gegen uns wenden. Nein, die Gemeinde soll nicht meinen, wenn wir nur das richtige Equipment hätten, dann würden die Feinde in Rauch aufgehen. Nein, die Gemeinde soll auf diesen Sieg zurückblicken und eine gottzentrierte Perspektive einkennen und erkennen, der Krieg ist des Herrn. Gott braucht keine Hightech. Er kann auf alle nicht erdenkbaren Weisen genau den Ausgang herbeiführen, den er will. Er könnte einen Schwarm Hornissen unter die Philister senden. Könnte ein Gewitter, eine Krankheit oder einfach Uneinheit und Streit unter die Philister schenken, er könnte Außerirdische angreifen lassen. Für Gott ist das nicht unmöglich. Oder er kann David genau auf diesen Moment mit absoluter Präzision vorbereiten. Denn der den Philister tötet, ist David. Genau zur richtigen Zeit, genau der richtige Schuss, genau ins Schwarze. Deshalb war David die vielen Jahre dort auf dem Feld. Hat die Bären und Löwen mit seiner Schleuder besiegt. Hat sie am Bart ergriffen. Der Krieg ist des Herrn. Er kann alles auf alle Weise bewirken. Aber er wählt Menschen in Schwachheit. Und genau das sind wir heute. Von außen mag es unerklärlich wirken oder vielleicht auch wie ein Zufall, dass David diesen Treffer genau landet. Ich meine, das ist ja gar nicht so einfach. Ja, bewegliche Ziele, Rüstung, ja, vielleicht, wenn ihr australisch seid, fällt euch vielleicht Ned Kelly ein. Das ist ganz schön schwer, diesen Kampf. Und er hat nur 5 Steine, ja, er kann nicht einen nach dem anderen abfeuern. Von außen ist es unerklärlich. Aus der gottzentrierten Perspektive ist es Gottes Souveränität über die ganze Schöpfung in Aktion. Wir können es nur beobachten. Wir können Gott dafür preisen, aber wir können uns nie genau erklären, wie das funktioniert. Es sieht wie Zufall aus, aber nur so lange, wie der Zufall nicht vorhergesagt wird, wie von David hier. Spätestens dann, hier an dieser Stelle, wo David erklärt, was geschehen wird und es dann auch eintritt, spätestens dann haben wir den Hinweis, dass hier kein Zufall am Werk ist, sondern dass der allmächtige Gott auch im Chaos des Krieges nie die Kontrolle verliert. Er verliert auch über dein Leben nie die Kontrolle. Er verliert über unsere Gemeinde nie die Kontrolle. Auch wenn wir uns schwach und unfertig fühlen, auch wenn wir Fehler machen, Gott verliert nie die Kontrolle. Und ich will nur für einen Moment, dass du dir vorstellst, was du mit diesem Gott und vielleicht für diesen Gott, denn darauf kommt es ja an, was du für diesen Gott wagen könntest. In Schwachheit sind wir stark. Es gibt noch eine letzte Antwort auf die Frage, was Davids Sieg über Goliath bewirkt, beziehungsweise wozu diese gottzentrierte Perspektive bei der Gemeinde führt, nämlich die ganze Gemeinde hier nimmt in ihrer Schwachheit, in ihrer Unterlegenheit doch siegesgewiss den Kampf auf. Auch das bewirkt dieser Sieg. Weil David siegt, wird auch die Gemeinde siegen. Diese Verbindung stellt David ganz ausdrücklich her. In Vers 46 hat er noch davon gesprochen. Schaut es euch an. Hier heißt es, am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern. Einzahl. In Vers 47 stellt David um von Einzahl auf Mehrzahl. Er sagt, er wird euch in unsere Hand geben, unsere Hände. Derselbe Gott, der David den Sieg über Goliath gibt, wird auch Israel den Sieg über die Philister schenken. Und genauso geschieht es dann auch ab Vers 52. Und was bedeutet das für uns? Wie wir am Kreuz sehen, siegt Jesus nicht über Fleisch und Blut, sondern über geistliche Mächte. Allen voran steht Goliath für den Tod, den Jesus am Kreuz besiegt und vernichtet. Und auch unser Kämpfen und Siegen bezieht sich auf einen geistlichen Kampf. Und der lässt sich vielleicht am besten aus Epheser Kapitel 6 beschreiben. Das dürft ihr jetzt ruhig aufschlagen. Ich habe euch das meiste Blättern erspart. Aber schlagt doch kurz Epheser 6 auf. Seite 1194 wahrscheinlich. Dort heißt es, zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. Und was die Bibel im Textzusammenhang hier meint, ist der geistliche Kampf gegen alles, was sich gegen Gottes Plan richtet. Und ich habe hier John Stott, ich zitiere den hier, der schreibt dazu in seinem Kommentar zum Epheserbrief: Ist es Gottes Plan in Christus, eine neue menschliche Gemeinschaft zu erschaffen? Nun, dann wird der Feind alles daran setzen, sie zu zerstören. Hat Gott durch Jesus Christus die Trennmauern zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Kultur niedergerissen? Dann wird der Teufel durch seine Vertreter versuchen, sie wieder aufzubauen, diese Trennwände. Ist es Gottes Plan, dass seine versöhnten und erlösten Menschen in Einheit und Reinheit miteinander leben? Nun, dann werden die Mächte der Hölle unter diesen Menschen die Saat der Uneinheit und der Sünde sehen. Das sind die Mächte, gegen die wir Krieg führen sollen. Und wenn wir eine gottzentrierte Perspektive einnehmen, werden wir diesen Kampf aufnehmen. Und wir werden das tun in der Gewissheit, dass Gott uns auch den Sieg schenken wird. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich nicht auch zur geistlichen Waffenrüstung komme, was es damit auf sich hat. Das müssen wir uns ein andermal anschauen, denn sonst würde diese Predigt etwas zu lange gehen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, am Ende, dass es eine Angriffswaffe gibt in diesem Kampf. Eine Angriffswaffe, das Schwert. Und es ist das Wort Gottes. Damit führen wir Krieg. Und Paulus macht darauf aufmerksam, dass alles im Gebet geschehen soll. Vor allem im Gebet füreinander. Das heißt, ganz zentral ist das Wort Gottes und das Gebet. Und so besiegen wir die Welt. Eine gottzentrierte Perspektive zu haben, bedeutet, dass wir Gottes Allmacht und seine Rettung für uns erkennen und glauben. Und sie bedeutet, dass wir Gottes Plan und Gottes Namen, seine Ehre, an erste Stelle in unserem Leben stellen. Und sie bedeutet, dass wir unsere Schwachheit als Stärke begreifen. Meine Frage an dich ist, wie geht's dir im Moment damit? Wo fällt dir das leicht, deine Schwachheit anzunehmen? Gottes Namen an erste Stelle in deinem Leben zu stellen. Gottes Plan für dich an erste Stelle zu stellen. Wo fällt es dir leicht? Wo fällt es dir schwer? Es ist immer ein umkämpftes Gebiet. Aber Jesus schenkt uns den Sieg. Eine gottzentrierte Perspektive zu haben, bedeutet auch, dass uns der Sieg in dem Kampf, der in Epheser beschrieben wird, gewiss ist. Wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, uns dafür in den Kampf, in den geistlichen Kampf stürzen, dann sagt Jesus, alles andere wird uns zufallen. Die Knoten und die Sorgen in unserem Leben werden sich von selbst auflösen. Dafür verbirgt er sich mit seinem Wort und so wird es auch geschehen, spätestens mit unserer Auferstehung. Die Kämpfe werden in dieser Welt nicht aufhören, aber der Sieg ist uns sicher, so sicher wie Jesu Auferstehung. Also, lasst uns für Mut und für Gutes kämpfen. beten. Allmächtiger Gott, ja, vielleicht wollen wir dir einfach nochmal am Anfang bekennen, dass auch wir oft von Kleinglauben geprägt sind und wir sehen diese Mächte in dieser Welt und fürchten uns davor. Und wir entsetzen davor und das kann uns auch lähmen, individuell und als Gemeinde. Das kann dazu führen, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren, dass unsere Gemeinde nach innen gewandt ist, dass wir nur noch mit Christen im Gespräch sein wollen und nicht mehr nach außen, missionarisch, damit alle Welt in unserer Schwachheit erkennt, dass es einen lebendigen Gott unter uns gibt. Ja, das wollen wir dir alles bekennen und wollen dir danken, Vater, dass du uns einen Sieg vor Augen gestellt hast, der noch viel deutlicher ist als der von David. Nämlich der in Jesu Tod und Auferstehung. Danke, Vater, dass er die Sünde und den Tod besiegt hat, damit alles, was uns in dieser Welt Angst macht, von seinem ultimativen Sieg überschattet wird. Und so bitten wir dich für Mut. Und wir bitten dich für Siegesgewissheit. Ja, Vater, wir bitten dich um eine gottzentrierte Perspektive auch für unsere Gemeinde und was unsere Gemeindegründung angeht. Schenk uns Einheit durch diese Perspektive. Schenk uns Demut, dass wir unsere Schwachheiten auch als Stärke empfinden, weil wir dein Wirken darin erwarten können. Ja, Herr, und wir bitten dich, dass du uns immer wieder zurück zum Kreuz führst. Lass uns darum versammelt sein, denn das ist der Kern unserer Einheit und dort gewinnen wir die Gewissheit, dass du uns den Sieg schenken wirst. In Jesu Namen. Amen.